Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Gesundheitsminister Spahn warb heute im Bundestag in seiner Regierungserklärung ums Impfen. Das sei der Ausweg aus der Corona-Pandemie, so Spahn. In Brandenburg müssen mehr als 1,5 Millionen Menschen die Spritze bekommen, um die sogenannte Herdenimmunität erreichen zu können. Doch die Impfung kommt nicht, wie von vielen erhofft, gut voran. Gesundheitsministerin Nonnemacher hat deswegen dem Fachausschuss des Landtages Rede und Antwort gestanden und sie hatte eine gute Nachricht, wie aus Potsdam Thorsten Südow berichtet.
Die ersten 2400 nach Brandenburg gelieferten Moderna-Impfdosen haben den Transport doch ohne Qualitätsmängel überstanden. Das ist das Ergebnis einer angeordneten Überprüfung, berichtet Nonnemacher.
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Qualität der Impfstoffe durch die Temperaturschwankungen und den Transport nicht beeinträchtigt worden sein sollen und die Impfstoffe unbedenklich verwendet werden können.
Die tagelangen Geduldsproben für tausende Brandenburger an der 116, 117 Impftermin-Hotline bedauert Ministerin Nonnemacher. Weil Brandenburg nur schubweise Impfdosen erhält, müssen auch die älteren, besonders gefährdeten Menschen in Brandenburg weiterhin Geduld aufbringen.
Wir haben bis Mitte Februar immer noch in der höchsten Anspruchskategorie 280.000 Menschen und haben für 84.000 etwa Impfstoff. Wir können nicht mal alle 80-Jährigen im Moment impfen.
Mehr Hoffnung, mehr Tempo könnte die Zulassung eines weiteren Impfstoffes bringen. Und gleichzeitig muss aber die Einschleppung einer Coronavirus-Mutation verhindert werden, so Ministerin Nonnemacher.
Kontaktreduzierung nur noch intensiver und noch strikter, weil sie ist halt noch infektiös.
Warnt Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher und hofft auf schnellere Impfungen, die übrigens von der AfD-Fraktion abgelehnt werden, weil der Wirkstoff angeblich zu unerforscht sei. Thorsten Südow berichtete aus Potsdam. Und wir haben es gehört, der neue Moderna-Impfstoff kann verabreicht werden, auch in Berlin. Freitag soll es losgehen. Die kurze Unterbrechung der Kühlkette hat Prüfungen zufolge keine Schäden verursacht. Das Serum sei sicher, heißt es. Doch es wird weiter dauern, bis genug Impfstoff für alle Impfwilligen da ist. Und solange helfen nur die Regeln und das Testen. Gleichzeitig wird über die Impfpraxis nachgedacht. Und da haben Forscher der Berliner Charité einen Vorstoß gemacht. Inforadio-Redakteur Alexander Schmidt-Hirschfelder erklärt.
Der Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité, Sander, spricht sich dafür aus, den zeitlichen Abstand zwischen der ersten und der zweiten Corona-Impfung flexibler zu handhaben. Das sei bei den beiden zugelassenen Impfstoffen von BioNTech und Moderna möglich, sagte Sander im rbb24-Experten-Witcast Impfen gegen Covid-19. Aus den Studien für die Zulassung ergebe sich ein Zeitfenster und kein fester zeitlicher Abstand. Sander betonte, statt der ursprünglich empfohlenen 3 Wochen bei BioNTech und 4 Wochen bei Moderna, könne man auch 6 Wochen warten, bis die zweite Dosis gespritzt würde. Dadurch könnten in kürzerer Zeit mehr Menschen eine erste Impfung erhalten und die Inzidenz schneller gedrückt werden, so der Impfstoffforscher. Im Witcast Impfen gegen Covid-19 beantworten von nun an wöchentlich Expertinnen und Experten per Videoschalte Fragen zum Thema Impfen. Zu finden ist der Witcast auf rbb24.de, im YouTube-Kanal des RBB, der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen jeden Donnerstag mit einer neuen Folge.
Also mal reinklicken in den neuen rbb24-Witcast. Alexander Schmidt-Hirschfelder informierte. Eine Frage wird uns hier im Inforadio immer wieder gestellt. Wie geht's denn bitte weiter in den Schulen? Die Berliner Bildungsverwaltung will nun regelmäßige Corona-Tests für alle Schüler und Lehrer. Dazu führe sie derzeit Gespräche, hieß es. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann dazu.
Die regelmäßigen Schnelltests für Schüler und Lehrer sollen demnach möglichst bald kommen. Dafür habe sie verschiedene Testanbieter im Blick, so die Bildungsverwaltung. Die CDU-Fraktion fordert für Schüler, Lehrer und andere Mitarbeiter der Schulen mindestens 2-mal pro Woche Corona-Schnelltests. Kosten würde das ihr zufolge rund 20 Millionen Euro im Monat. Mit einem dringlichen Antrag im Berliner Abgeordnetenhaus will die CDU darüber abstimmen lassen. Sie sieht die Schnelltests als Voraussetzung, damit die Schulen zum Präsenzbetrieb zurückkehren können. In einem weiteren Ihren Antrag fordert die CDU, die Bildungssenatorin zu entlassen, denn sie habe zu wenig getan, um das Lernen in Pandemiezeiten sicherzustellen.
Soweit die Informationen von Kirsten Buchmann. Im Corona-Lockdown soll an den Berliner Kitas ja eigentlich Notbetreuung für dringende Fälle gelten. Für dringende wohlgemerkt, aber immer mehr Eltern melden Bedarf an. In einigen Kitas sind sogar bis zu 80% der Kinder wieder da. Viele Einrichtungen fühlen sich inzwischen überfordert und fordern vom Senat klare Regeln. Landespolitikreporterin Sabina Müller hat sich umgehört.
Aus der Senatsjugendverwaltung kommen deutlich weniger dramatische Zahlen. Auf Anfrage des RBB schreibt sie unter Berufung auf Stand Dienstag für ganz Berlin:
Die Einrichtungen haben uns gemeldet, dass aktuell 31% der Kita-Kinder betreut werden. Für weitere 10% wurde ein Betreuungsbedarf angekündigt.
Dorothee Thielen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband macht andere Erfahrungen. Sie warnt, die Kitas drohten vollzulaufen und fordert Senatorin Sandra Scheres zum Handeln auf. Appelle an die Eltern, ihre Kinder nur im Notfall zu bringen, reichten nicht. Es müsse klare Ansagen geben, wer Anspruch auf wie viel Betreuung habe. Aktuell, sagt Doreen Siebernick von der GEW, müsse das jede Kita selbst mit den Eltern aushandeln.
Das wollen die Kolleginnen nicht. Die wollen einen verlässlichen Rahmen und die wollen, dass die Senatorin sie an der Stelle vor diesen Gesprächen mit den einzelnen Eltern auch ein Stück weit beschützt.
Siebernick fordert, wie schon im Frühjahr, wieder danach zu gehen, welche Eltern in systemkritischen Berufen arbeiten. Die bräuchten die Betreuung wirklich. Eine solche Liste lehnt Corinna Balko vom Landeselternausschuss Kita ab.
Was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass für alle Kinder zumindest die Chance auf einen Besuch besteht und für alle Eltern auch die Möglichkeit besteht, zu sagen, mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, ich schaffe das jetzt nicht.
Stattdessen sollte es Wechselmodelle geben, kleine feste Gruppen mit reduzierter Stundenzahl, damit nie zu viele Kinder gleichzeitig in der Kita sind. Das fordert auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Während er aber will, dass die Pläne dazu zentral in der Senatsjugendverwaltung erarbeitet werden, sagt der Landeselternausschuss, das kläre am besten jede Kita vor Ort. Reduzierte Stunden- und Wechselmodelle sind eine Sache, sagt Lars Bekeschi vom Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger. Aber vor allem müssten die Erzieherinnen und Erzieher grundsätzlich besser medizinisch geschützt werden.
Nur das schnellere Impfen in der Kommunikation mit dem Schnelltest wird diesen Erfolg bringen, dass wir die frühkindliche Betreuung als einen Bildungsort aufrechterhalten können und somit Gesamt-Berlin entlasten können.
Die Senatsjugendverwaltung sieht akut noch keinen Handlungsbedarf. Man beobachte die Zahlen, heißt es. Um Druck zu machen, will die Gewerkschaft GEW der Senatoren am Freitag einen Protestbrief überreichen. Weit über 10.000 Unterschriften sind schon gesammelt.
Kitas in Not im Lockdown, Sabine Müller informierte. 18 Uhr, gleich 33 Minuten, Inforadio Verkehrsservice, eine Gefahrenmeldung von der A24, Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Also Vorsicht bitte, A24, Hamburg Richtung Berlin, zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd. In Cottbus hat es kürzlich eine Geburtstagsparty gegeben, die ziemlich aus dem Ruder lief. Die Polizei rückte an. Eingeladen hatte eine AfD-Politikerin und mit dabei war ihr Parteikollege Daniel Freiherr von Lützow, der im Landtag sitzt. Und der soll Beamte bedroht und genötigt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen, sagte Innenminister Stübgen im Innenausschuss. Landtagsreporterin Amelie Ernst mit den Details.
Gekommen war die Polizei ursprünglich wegen einer Ruhestörung, doch an der Wohnungstür trafen die Beamten dann auf massiven Widerstand und auf eine Feier mit deutlich mehr Teilnehmern als Corona-bedingt erlaubt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen stellt im Ausschuss noch einmal dar, was zur Beteiligung des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freiherr von Lützow aus den Polizeiakten hervorgeht.
Weiterhin verweigerte er den Beamten den Zutritt zu einem Zimmer, in dem sich nach seinen Angaben seine Lebensgefährtin und sein Kind befänden. Seine Weigerung untermauerte er mit der Drohung, 8 Jahre im Kosovo habe er seinen Arsch für das Grundgesetz hingehalten und er würde jeden alle machen, der in das Zimmer wolle.
Im Übrigen könne der Einsatz ein Nachspiel haben, so von Lützow. Schließlich sei er Mitglied im Innenausschuss des Landtags. Für SPD-Ausschussmitglied Andreas Noack ist die Sache klar.
Schon dieses Verhalten an sich gibt mir nicht nur zu denken, sondern macht mir deutlich, dass er als Gesetzgeber und Herr von Lützow ist als Mitglied des Landtags Gesetzgeber, dass er sich nicht an die Regeln hält, die wir von allen anderen Bürgern in diesem Land erwarten.
Von Lützow selbst nimmt nicht an der Videokonferenz des Ausschusses teil. Stattdessen nehmen ihn seine Parteifreunde Wilko Möller und Michael Hanko in Schutz.
Mitgliedschaften Ausschuss halte ich jetzt erstmal überhaupt nicht fragwürdig und das sollte man erstmal sehen, wie die Zeit dort, was die neue Verkenntnisse bringt.
Wir sollten das laufende Verfahren abwarten.
Inka Gossmann-Reetz und Andrea Jolige, die Innenexpertinnen von SPD und Linken, wollen die Beschwichtigung der AfD so nicht stehen lassen, zumal es das erste Mal sei, dass ein Innenausschussmitglied der Polizei massiv Widerstand geleistet haben soll.
Diese Relativierung, die sich an den Tag gelegt haben, die schlägt jetzt im Fass wirklich den Boden aus.
Also sie sind diejenigen, die uns hier permanent mit moralischen Vorwürfen kommen. Und dann setzen sie sich hier hin und sagen, ja, statt einfach mal zu sagen, dass so ein Verhalten einfach untragbar ist.
Doch entsprechende Aussagen wollen die AfD-Politiker nicht treffen. Stattdessen fragen sie, wie Details zum Einsatz in Cottbus überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnten. In seiner nächsten Sitzung will sich der Innenausschuss erneut mit dem Fall von Lützow befassen. Vielleicht dann schon mit neuen Erkenntnissen der Cottbuser Staatsanwälte.
Soweit aus Potsdam, Amelie Ernst. Und jetzt müssen wir nochmal über Corona reden und über Haare. Die Friseure sind ja zu Lockdown und die Haarpracht sprießt lustig weiter. Wie hält man aber die Locken im Zaum? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat Rat gesucht.
Das Internet ist im Moment ein Quell für Hilfe und Lösungen. Also schaut man mal auf YouTube. Da gibt's ja viele Tutorials, also Videoanleitungen, unter anderem auch zum Haareschneiden. Profis, aber auch blutige Anfänger und krachend Gescheiterte zeigen, wie man Haare selbst schneidet und wie besser nicht.
Oh mein Gott, was tue ich denn hier?
Ich schätze jetzt einfach, ist ja eh jetzt schief.
Frage an den Fachmann. Was kann man denn überhaupt tun, solange seine Dienste nicht zur Verfügung stehen? Philipp von Pure Princess in Schöneberg rät.
Man sollte auf jeden Fall die Schere in der Schublade lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das danach gut aussieht, die läuft gegen null. Man versucht lieber mit Bildern via Google oder Instagram Inspiration zu suchen und schaut, wie man die aktuelle Länge zum Beispiel auch alternativ tragen könnte. Ein zu langer Pony kann auf einmal ganz gut aussehen, wenn man zum Beispiel mal den Scheitel wechselt oder bei kurzem Haar das Haar aus dem Gesicht föhnt und ein wenig nach hinten stylt.
Nicht alle sehen die wuchernde Pracht als ein Problem an. Und wenn, dann haben die meisten mittlerweile eine temporäre Lösung gefunden.
Ich gehöre zur definitiv wachsenden Gruppe derer, die annehmen, dass graue Haaransätze gesellschaftlich überhaupt gar kein Problem darstellen. Und je mehr misslungene Färbeversuche ich auf der Straße so sehe, umso fester bin ich in der Überzeugung.
Also wir haben uns eine Haarschneidemaschine bestellt für 20 Euro und haben dann im Bad peu à peu diese Haare runtergetrimmt. Es hat einigermaßen funktioniert.
Tja, anders als beim Einzelhandel ist das Internet beim Haarschnitt also offenbar nicht immer eine Lösung. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski über Methoden, die Locken im Lockdown im Zaum zu halten. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch in unserer App.
Inforadio Podcast.